Wie schon gesagt vom Gerd, wir freuen uns ganz fest, dass wir heute Morgen einen besonderen Gast hier bei uns haben. Der Harry Peppelnar, der zusammen mit seiner Frau Judith gerade die Möglichkeit genutzt hat, einen Ausflug an diesem Wochenende zu machen in das schöne Schaffhauserland. Ursprünglich war ja geplant, dass an diesem Wochenende die Theatergruppe Die Boten unsere Vortragsreihe Rust auf Leben eingestimmt oder angefangen. Das ist ja nicht möglich gewesen wegen Terminkollisionen. Und dafür haben wir den Harry eingeladen. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Harry, du bist heute einer von den langjährigen Pastoren im Bund FEG. Und nicht nur das, auch einer von den visionären Pastoren im Bund FEG. Im Blick auf die Verbreitung vom Evangelium in diesem Land. Aber das war nicht immer so gewesen. Ursprünglich kommst du ja aus der ganz anderen Seite. Du hast dich vor Jahren mal im Platzspitz umgetrieben. Du hast in der Drogenszene bist du verkehrt. Das ist eine lange Geschichte sicher, aber könntest du uns trotzdem in kurzen Zügen erzählen, wie du vom Drogenfixer heute zum frommen Prediger geworden bist?
In kurzen Zügen. Gut, okay. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier da sein darf. Eben bei Ostschweizer ursprünglich, also noch weiter Ostschweiz als ihr sind. Jetzt bin ich Westschweiz von Murten. Das ist ein ganz anderes Ende natürlich, eine andere Region. Aber ich bin tatsächlich, also mit 28 ist mein Leben vorbei gewesen. Ich bin wirklich in der Drogenszene, damals offene Drogenszene, reingeraten, so mit 17 Jahren. Bis ich dann am Schluss Platzspitz Kund gsi bin und an der Nadel gehangen bin und dann bin ich, wo dann alles fertig war, das Leben eigentlich fertig war, bin ich in eine christliche Wohngemeinschaft gekommen im Bern, im Emmental. Und ich habe eigentlich dort bis dann nichts gewusst von Bibel, Jesus und so. Und das waren Leute gewesen, die wirklich sehr vorbildlich gelebt haben als Christen, die haben wirklich an Jesus geglaubt und an die Bibel und dass das wahr ist und so. Und das hat mich sehr fasziniert. Und sie haben mir Jesus nachgebracht. Und ja, das war ein Kampf gewesen, dann von, sagen wir mal, 3 Jahren. Also ich habe 3 Jahre Therapie gebraucht, bis ich mal weg war von der Droge. Aber in der Hälfte habe ich mich dann für Jesus entschieden. Und das hat mein Leben völlig verändert, hat mir eine neue Persönlichkeit gegeben, dass ich dann noch fixer Pastor geworden bin. Ja, das hat vielleicht auch Ähnlichkeiten manchmal, gell? Das ist auch irgendwo, ja, Gottes Plan gewesen und ich bin vielleicht schon ein bisschen, also ich sehe es nicht anders aus, ich sehe viel braver aus als du, oder? Vielleicht hat es mit dem, wie nicht immer so, also nur wenn ich auswärts gegangen bin, ich habe mal eine Schale und Krawatte und denke, weisst du nicht, was kommt, gell? Sicher gehen. Ja, so bin ich einfach Pastor geworden und überzeugt Christ und will ich aus dieser elenden Verlorenheit kommen, von Drogensüchtigen, ja, ist mir das einfach ein mega Anliegen, dass das, was wir haben, der Schatz, wo Jesus ist, dass wir den nicht für uns behalten. Eben die Frau hat vorher gesagt, schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Und das wollte ich gern, dass andere das auch sehen. Ja.
Wir haben ja ganz einen besonderen Grund, warum wir den Harry gerade heute eingeladen haben. Harry, du hast vor 1-2 Jahren eine ähnliche Vortragsreihe mit dem Beat Abri initiiert, bei euch im Seeland, im Berner Seeland. Und ich mache mich noch gut erinnern.
Friburger Seeland.
Friburger Seeland, Entschuldigung, das ist natürlich das wichtig, gell? Ja. Unterscheidung für euch.
Sag ich auch nicht Thurgauer Hinterland hier.
Alles klar. Und bevor die Vortragsreihe mit dem Beat Abri bei euch losgegangen ist, im Friburger Hinterland,
ja,
mag ich mich noch gut erinnern, ist Pastorenkonferenz gewesen und der Harry und ich, wir sind miteinander ins Gespräch gewesen, haben einen Spaziergang einen kurzen gemacht und dann sagt der Harry zu mir, das ist unvergesslich für mich. Du Matthias, ich weiss nicht, vielleicht ist das gar nicht richtig gewesen, dass wir eine solche Vortragsreihe organisiert haben, kurz vorher. Und wir sind jetzt in der gleichen Situation. Kurz vor dieser Vortragsreihe, es geht noch 10 Tage, dann geht's los. Und was uns interessiert, was sind denn deine Gedanken gewesen, dass du plötzlich Zweifel bekommen hast, ob das richtig ist, so eine Vortragsreihe zu organisieren?
Ja. Eben, wo der Matthias mir das gesagt hat, habe ich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich dir das gesagt habe. Also das weiss ich gar nicht mehr, dass dir das so eingefahren ist. Aber es ist halt schon so, wenn wir so für uns sind als Christen im wohligen Gemeindeleben, oder manchmal ist es auch nicht so wohl, aber so unsere getraute Geborgenheit hier drin, dann haben wir eigentlich nicht so viel Zweifel. Aber wenn wir anfangen rauszugehen, und das ist bei mir halt schon regelmässig der Fall, wenn wir wirklich Menschen für Jesus gewinnen, dann gibt es mächtige Widerstände. Es gibt ungeheure Gefühlsschwankungen bei mir, ungeheure Zweifel, ungeheure Ängste und manchmal auch in der Gemeinde ein Durcheinander und Leute, die dagegen dafür und ich weiss nicht, was alles passiert. Und ich kann mir nur erklären, dass da ein Teufel dahinter ist, der auf jeden Fall verhindern will, dass ihr hier Menschen wie Jesus gewinnt. Das ist definitiv der Fall. Und das war auch bei mir so gewesen. Und ich habe immer, also auch bei unserer Familie geht es drunter und drüber, wenn Evangelisation oder irgendwelche solche Tage sind, wo Menschen zum Glauben sollten nicht finden, da gibt es einfach einen Widerstand. Und wahrscheinlich ist es dann so gewesen, ja, dass ich wieder mal so eine dunkle Phase hatte, wo ich dachte, jetzt sage ich das ganze Ding ab. Jetzt, oder? Das bringt es überhaupt nicht und so. Oder? Ist dann nachher zum Glück nicht so, wir haben es ja nicht abgesagt. Ja. Aber, ja.
Das ist tröstlich für uns zu wissen. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie ist es denn rausgekommen? Nachher oder während dieser Vortragsreihe, was haben wir erlebt?
Also, ich erzähle dir vielleicht der Predigt auch noch etwas von den Zweifeln, die ich hatte. Aber das war eine sehr gute Woche gewesen. Also, es sind noch nie so viele Leute vorgegangen wie dann. Und ich habe vielleicht auch noch nie so viel Zweifel gehabt wie beim Beat Abri. Dass das jetzt richtig ist und ist jetzt das und so weiter. Und nachher sind wir schon sehr überrascht gewesen. Ich glaube, wir sind drei Gemeinden gewesen, die das miteinander gemacht haben. Und ich weiss nicht, der Pastor von der Kishona, der da war, hat gesagt, er hätte noch nie, der ist noch älter als ich, der hat gesagt, er hätte das noch nie erlebt. Dass in einem klassischen Evangelium so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Also aus der eigenen Gemeinde, aber dann auch aus irgendwo raus. Also ich habe jetzt noch eine Frau im Hauskreis, die Brigitte, die ist 60, die ist dann, aber das ist jetzt vor 2 Jahren gewesen, die ist dann vorgegangen zum Glauben gekommen. Und das ist natürlich genial, oder? Wenn du auf einmal wieder jemanden im Hauskreis hast, schon 2 Jahre, der ganz erste Schritte tut im Glauben. Also da haben wir mega Freude gehabt. Wir haben jetzt auch nächstes Jahr im März, machen wir wieder so eine Woche mit einem anderen Evangelist. Und das ist schon sehr motivierend gewesen. Und vieles, ich sage jetzt nicht, dass der Beat Abri war, aber das ist schon vieles. Er hat schon starke Begabung, an den Tag gelegt und hat die auch.
Das soll im Moment lange. Danke vielmals. Du wirst uns später noch ermutigen mit dieser Predigt und auch herausfordern.
Also ich habe hier eine Barre, die ist für euch, aber es ist glaube ich eine Militärbarre, gell? Es sieht aus wie eine Militärbarre. Und das erinnert mich auch an das Militär, ich war Spitalsoldat, also an Affenkälte in Moudon. Und wir sind mit diesen Barren umeinander gesäckelt auf dem Feld und haben die Pseudo-Verletzten umeinander gedreht. Das erinnert mich, wenn ich diese Barre sehe, weil es ist wirklich noch so eine richtige Militärbarre von früher. Wobei, die hat man nachher immer wieder müssen 1000-mal zusammenlegen, auseinander, dass man es dann ja könnte, im Ernstfall, wenn die Russen kämen. Sie sind dann nicht gekommen, und ich weiss jetzt auch nicht mehr, wie eine Barre gängt, auseinanderzunehmen. Und erinnert mich die Barre auch an mich selber, an ein Ereignis vor, 2006 etwa. Da bin ich noch in der Bundesleitung gewesen, mal 3 Jahre. Da habe ich mit euch ja mal zu tun gehabt. Habe viel mit Gemeinden und so Zeug zu tun gehabt, und Pastoren und hin und her und so, alles Mögliche. Kennt ihr ja auch alles, so was es gibt. Und dann habe ich in dieser Bundesleitung, irgendwann habe ich mal mega Kopfweh bekommen, also Eckengestabi, sagt man im Bernbiet, also Halskehre, sagt man bei mir. Riesen Kopfweh, und in dieser Zeit, das war ganz spannend, bin ich eingeladen worden in Thun. Ich habe damals Thun predigt, und da bin ich in Bewegung Plus, und Missionsgemeinde eingeladen gewesen, um Menschen ein bisschen Geschichten zu erzählen, wie Leute zum Glauben gekommen sind, weil bei uns in der Gemeinde sind damals gerade einige Leute zum Glauben gekommen und das hätte ich wollen hören. Und ich hatte diesen Vortrag mega Kopfweh gehabt. Also ich bin nachher immer nach der Predigt einfach gerade wie zusammengefallen. Beim Arzt gewesen und alles und möglich. Nein, sie haben schlussendlich herausgefunden, ich habe hier eine doppelte Dissektion, also das heisst, die beiden Halsschlagadern waren eingerissen gewesen. Und wo sie das gemerkt haben, bin ich dann mit einem modernsten Rettungsfahrzeug, also von der Arztpraxis in dem Moment, die sind dann eingefahren mit Blaulicht da und haben mit einer so einer riesen Barre und mit Infusionen ins Inselspital geliefert und alle haben hyperventiliert, weil sie gewusst haben, dass jede Sekunde kann es fertig sein, wenn irgendein so ein Teil ins Hirn geht, hast du einen Hirnschlag und dann ist fertig. Oder einfach, ja, ich habe das bei mir gar nicht bewusst gesehen. Jedenfalls bin ich dann, ich bin ganz ruhig gewesen in dem Moment. Ich habe gewusst, ich komme zu Jesus. Meine Frau ist absolut nicht ruhig gewesen, gell? Die hat meine Ruhe nicht verstanden. Aber ich bin dann in dem Spital 10 Tage im Inselspital gelegen. Einfach ruhig gestellt. Und das hat sich dann wieder, ist wieder zusammengewachsen dann. Mit Medikamenten und so. Aber ja, ganz genau gewusst, das ist jetzt irgendwo bin ich am, irgendwo redet Gott jetzt irgendwie zu mir. Und ein Moment war, als eine Frau an mein Bett kam, eine Frau, die sehr in der Bibel daheim war, und die hat mir einen Psalm als Krankenbett gebracht, Psalm 118, 17, wo gesagt, wo steht, ich werde nicht sterben, du wirst nicht sterben, oder ich werde nicht sterben, sondern du sollst leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das ist noch mutig, oder? Wenn du in so einem Spitalblättchen so einen Vers jemandem gibst, wo auch näher am Tod könnte stehen. Aber das hat so zu mir geredet, ich habe gewusst, Harry, du bist jetzt, hast dich mega um weise Einkommen gekümmert im christlichen Bereich und da kann man ja sehr sich verdürlen und mega viel tun im christlichen Kuchen. Und du bist aber völlig an dem vorbeigelaufen, was eigentlich die Absicht ist, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Nämlich Menschen zu retten, die verloren sind. Und ich sage jetzt da nicht, dass es schlecht ist, der christliche Kuchen und Teig muss man ja aufrechterhalten. Aber alles in dieser Zielgerichtetheit, für was sind wir denn eigentlich hier? Damit Menschen, die verloren sind, gerettet werden. Das ist der Auftrag der Christen. Das hat Jesus gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und der Vater hat ihn gesendet und Jesus hat gesagt, ich sende euch für diesen Auftrag. Und darum ist die Predigt heute auch für mich total für mich wichtig. Als ich sie vorbereitet habe, habe ich gemerkt, das ist für mich, das ist Predigt für mich, weil ich sofort irgendwo immer in der Versuchung bin, alles andere zu tun und für wichtig zu nehmen, als das, was Gott eigentlich wichtig wäre. Und das ist die Geschichte mit den Barren, die ich nie mehr, ich vergesse sie leider immer wieder, aber sie kommt immer wieder rauf. Und das ist die Geschichte, die ich mit euch anschaue aus dem Markus 2. Jetzt habe ich nicht einmal eine Bibel, weil ich keine elektronische Verbindung habe. Darf ich eine Bibel haben? Von Luther kein Internetanschluss und keine Bibel. Danke vielmals. Es ist tragisch heute. Also ich spreche es schon her, wenn ich jetzt will. Aber ich bin froh jetzt für das. Darf ich sie gerade oben behalten? Danke. Also wir lesen miteinander das mal die Geschichte in Markus 2. Wo Jesus einen Gelähmten heilt. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte sie, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu den Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich habe die Predigt eben mit einem so einem provokativen Titel überschrieben, Christen produzieren Dachschäden. Und da können wir jetzt auf verschiedene Richtungen, könnten wir da denken. Wir könnten natürlich schon denken, das ist ja so, wir Christen produzieren wirklich manchmal Dachschäden. Untereinander und gegenüber weiss ich wem. Durch mögliche allerlei, mögliche falsche Ausleben vom Christentum, Gesetzlichkeit bis zu liberalem Christsein, bis zu ungesunden Sachen, die abgehen, da tun Christen manchmal tatsächlich auch Dachschäden produzieren bei anderen. Das ist aber nicht das Thema. Die Geschichte ist ja wirklich so, dass hier Christen einen Dachschaden wirklich materiell erzeugt haben. Und das würde natürlich in Thayingen auf jeden Fall für Aufsehen erregen, wenn er würde Dachschäden produzieren in dieser Art. Also der Flyer von der Einladung übers Dach würde weitergehen. Da würde er ganz sicher die beste Werbeplattform haben, wo er könnte er gar nicht zahlen, so viel Werbung, die er da würde haben. Sicher nicht nur nicht positive. Aber der Grund von der Dachschadenproduktion von diesen vier Leute ist gesehen, dass sie gewusst haben, Jesus ist die Person, wo wir den Gelähmten müssen herbringen. Jesus ist die Antwort. Jesus ist, nur Jesus kann wirklich dir das geben, was du brauchst. Und wo ich das noch so vorbereitet habe, ich müssen sagen, der hat damals die Menschen angezogen wie verrückt. Weil die gemerkt haben, wenn ich zu Jesus komme, der geht etwas ab, nicht nur, dass ich gesund werde, sondern in meinem Herz, in meinem Inneren. Der berührt mich etwas. Das ist etwas, was über allem steht. Jesus, du musst zu Jesus, haben die gedacht. Es gibt keinen anderen Platz, wo so ist. Und liebe Gemeinde von Thayingen, wenn ihr etwas habt, was euch beschäftigt, dann ist Jesus immer noch der Platz, wo ihr hermüht. Wenn es Krisen gibt in eurem Leben, wenn es irgendwelche so Lähmungen gibt, wo man da lesen, dann gibt es immer nur einen Punkt, wo ich die würde herschicken, sagen, gang zuerst einmal zu Jesus. Jesus ist die Antwort. Jesus ist der gute Hirte. Jesus heilt. Jesus rettet. Und nichts anderes als Jesus ist es. Das ist für mich immer noch, jetzt bin ich 20 Jahre Christ. Und immer wieder will ich von dem ein bisschen weg, dass ich denke, mein Heil und mein Frieden liegen irgendwo. Sicher haben wir jetzt einen super Lobpreis gemacht. Das war wirklich super gewesen. Aber da drin liegt nicht das Heil. Und auch wenn alle aufstehen, das ist auch schön. Wir stehen auf, weil Jesus der Herr ist. Darum stand ich vor dem Herr auf. Und nicht vor dem Lobpreisteam. Ich stand vor Jesus auf. Das alles bringt kein Heil, das bringt kein Retten, das bringt uns allen nicht den Frieden, sondern Jesus bringt uns den Frieden. Wenn du in deiner Bibel lese, in deiner stillen Zeit dein Herz auftust für Jesus, wenn du anfängst zu lesen, in den Evangelien ganz aufrichtig lesest und du eine Berührung hast von dem Jesus, das stellt dich auf. Das haut dich aus den Sack raus. Das bringt dich auf die Touren, das heilt deine Seele. Und das haben die Leute damals gewusst. Die alle haben gewusst, wenn wir zu Jesus gehen, dann fällt unser Herz anbrennen. Dann wird sich unser Leben verändern. Wir werden noch die gleichen bleiben irgendwo, aber wir haben andere Vorzeichen bei uns. So wie der Emmaus-Jünger, ja, denen ihr Herz hat brennt, wo sie mit Jesus sind. Vorher haben sie sich theologisch und religiös unterhalten in einer Art und Weise, aber wo Jesus gekommen ist, da haben sie nicht mehr diskutiert. Das war ihr Herz in der Ruhe gewesen. Das sehen wir uns, das sehe ich mich. Wenn ich in eine Gemeinde gehe, dass Jesus mein Herz berührt. Und nicht die Religion. Und nicht die Gemeinde als Produzieren von irgendetwas. Und das hätte ich damals so extrem gewusst. Wisst ihr, das ist mir so klar geworden bei diesem Text. Wie oft will ich den Menschen alles Mögliche herschaufeln, weil sie eine Ehekrise haben, zum Beispiel. Ah, ich lese noch die und die Bücher. Das ist alles okay, das ist alles gut, das mache ich auch. Oder wenn ich gebe das und es gibt so viel gutes Material. Aber an und für sich müssen wir den Leuten sagen, so wie die vier hier, die sagen, gang mal zuerst zu Jesus. Öffne dein Herz einfach mal Jesus. Ja, wie macht man das? Ich kann da nicht aufschneiden und so. Wie geht das? Was ist mein Herz? Was ist meine Persönlichkeit in der Bibel? Öffne dein Herz. Gang einfach, such den Jesus, lies die Bibel, bett. Und wenn ihr jetzt in der Evangelisationsvorbereitung seid, ich meine, liebe Leute, es ist die wichtigste Zeit, dass ihr anfängt, die Bibel zu lesen, wie Weltmeister. Und euch von der Bibel und von Jesus prägen, dass er euer Herz berührt. Und die haben das genau gewusst damals. Ihr geht zu Jesus. Nicht das tolle Programm, nicht die tolle Flyer, nicht die ganze Vorbereitung, nichts von dem ist es, was die Menschen zum Glauben führt, sondern Jesus ist es. Er ist der, der das macht. Und mit ihm wollen wir die Menschen in Verbindung bringen, nicht mit unserem Programm. Und das fordert uns aus und mich aus, dass ich selber in Berührung bin mit Jesus. Wo wir in Murten die Evangelisation vor fast zwei Jahren durchgeführt haben, da habe ich gewusst, dass das Jesus-zentrierte Menschen rettet und nicht das, was wir produzieren. Und den Beat Abri habe ich getroffen dann an einer Pastorenkonferenz. Das ist, glaube ich, im Ländli gsi. Und ich habe mich mit ihm treffen. Und ich habe an Beat Abri gesagt, Beat, ich habe ungeheure Zweifel, dass du der richtige Mann bist für uns. Gell, das war natürlich für ihn mega schön gewesen, dass ich ihm das gesagt habe. Er hat mir gesagt, merci Harry, das hat mir noch niemand gesagt. Er hat gerade schon leer durchgeschluckt, oder? Aber er hat es tapfer getragen. Ich habe gesagt, Beat, du kommst mir so altbacken vor. Irgendwie weiss ich nicht, ob du in unsere moderne Gemeinde passest. Ja, ich weiss nicht, ob er das auch noch weiss, aber wahrscheinlich weiss er das, dass ich ihm das gesagt habe. Aber irgendwo habe ich gewusst, dass Jesus sagt, den Beat Abri brauche ich. Und es ist nicht unsere Form. Und es ist nicht unser menschliches Denken, das verhebt. Und auch das wird nie ein Mensch retten, sondern es ist Jesus. Und Jesus hat den Beat Abri gebraucht. Und der braucht den Beat Abri. Das habe ich nachher gemerkt. Ich habe nachher nicht Buße tun für das, was ich gesagt habe. Ich habe mir nie gesagt, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Das ist einfach so. Ich habe so gedacht und ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr so jetzt am 12. November oder wenn das ist, so eine Herausforderung für euch habt, was für alles für Gedanken, dass ihr habt, was alles nicht stimmt und was alles besser und anders kann sein. Das ist normal, das ist menschlich, das denken wir Menschen. Aber das alles, wenn das noch optimal wäre hier, würde ich nicht Menschen retten. Wir wollen Menschen zu Jesus bringen und der Beat Abri ist, bringt Menschen zu Jesus. Und da steht er ihnen nicht im Weg durch eine Show. Das ist genial beim Beat Abri. Da könnt ihr euch drauf freuen. Der hat das ungeschminkt gemacht. Wisst ihr, mir kommt da die Bibelstelle im Hesekiel in den Sinn, wo Israel, also das Volk Gottes, eigentlich nur noch ein toter Haufen von Skelett gsi ist, in einem Bild vom Hesekiel. Er hat gesehen, das Volk Israel sind nur noch Skelett, wo da umeinander liegt. Kein Leben mehr in diesem Volk. Kein geistliches Leben mehr. Nur noch Farmen. Nur noch produzierte Religion. Kein Leben mehr. Und nachher hat er ihm gesagt, sprich das Wort Gottes zu diesen toten Gemeinden. Also veranstalte nicht eine riesen Sache und eine riesen Tamtam, weil das wird einfach wieder tote Gebeine zeugen. Sondern sprich zu ihnen, dass er die Wahrheit ist. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das Wort. Und das müssen die Leute hören. Und das musst du und das muss ich immer wieder hören. Er macht mich lebendig. Er macht uns lebendig. Und das ist ein Gebet, das ich für euch habe und das ihr beten solltet, Herr, schenkt das Leben in unsere toten Gebeine. Vielleicht haben wir hier innen auch tote Gebeine, wo nur noch Religion sind, wo eine Evangelisation, die jetzt kommt, wo der Beat Abri wird sprechen, auch euch wird erwecken. Da bin ich sicher, das haben wir erlebt vor 2 Jahren. Dass das passiert, ist, dass wir selber wieder angesteckt worden sind von Jesus. Das brauchen wir immer wieder, weil immer wieder haben wir die Tendenz, irgendwelche, ja, es dödelt dann irgendwo, wenn wir dann einfach nur noch produzieren. Was mich in dieser Geschichte so berührt hat, ist die Leidenschaft von diesen 4 Männern. Ich würde es jetzt mal nennen, die fantastischen 4, oder? Keiner kann sie aufhalten. Niemand kann sie aufhalten, das zu machen, was sie vorhaben, den Menschen zu Jesus zu bringen. Sie sind mutig, sie sind frech, sie sind ungeheuer frech, das Dach von jemandem abzudecken. Da würden wir Schweizer gerade sagen, hast du schon irgendwo die Versicherung abgeschlossen, dass wenn ein Ziegel runterfällt und vielleicht jemand würde treffen, sind denn schon alle Versicherungen abgeschlossen? Verstehen, so denken wir. Aber die 4 haben so nicht gedacht, haben gesagt, was ist wichtiger, ob Versicherungen abgeschlossen sind oder ob der Mann zu Jesus findet. Es ist wichtiger, dass der zu Jesus findet. Sie tragen einen Gelähmten zu Jesus. Natürlich kann ich sagen, der Gelähmte hat nicht aufstehen und davon säckeln. Aber es geht nicht um das. Sie haben gesagt, wir gehen zu Jesus, weil er kann ihnen helfen. Und wenn wir jetzt anschauen, wir haben heute nicht mehr Gelähmte und Aussätzige und Blinde in unserer Gesellschaft. Haben wir schon noch. Aber wir haben die nicht in dieser Zeit. In dieser Zeit war es natürlich augenfällig gewesen. Aber wenn wir unsere reiche Schweiz anschauen, dann sehen wir eigentlich einen Haufen Lahme und Blinde und Verletzte und Aussätzige. Versteckt in der Fassade von reichen Häusern. Versteckt hinter einem Haufen schöner Kleider. Er versteckt hinter Porsche und Mercedes und weiss ich, wie die Autos alle heissen. Wir sehen einen Haufen Elend in Familien, in Beziehungen. Wir sehen einen ganzen Haufen von diesen Leuten. Und wir müssen sagen, Jesus kann dir helfen. Wisst ihr, wo ich auf dem Weg bin zum Glauben, bin ich in einer verrückten Gemeinde gewesen. Die haben alle so an Jesus geglaubt, aber ziemlich stark. Und wo ich so nach 3 Tagen vom Platzspitz so in einer Gemeinde gewesen bin, wo ich nicht gewusst habe, wo bin ich jetzt gelandet, hey, was ist das für ein Club hier, was bin ich jetzt, habe ich jetzt einen Trip geschmissen, oder was ist los? Habe ich einem das gefragt, was ist los? Und hat er gesagt, nur Jesus kann dir helfen. Dann okay. Aber wisst ihr, das ist genau das, was richtig ist. Manchmal sind wir so schüchtern, den Namen Jesus aussprechen. Und sagen, nein, nur Jesus kann dir helfen. Und das haben die 4 so wirklich geglaubt und gemacht. In einer Schweiz, wo wir so im Sumpf von der Sinnlosigkeit versinken. Wo die Menschen gar nicht mehr wissen, warum sie so viel Geld haben, für was sie eigentlich leben, außer für ihr eigenes Wohlbefinden und Hauptsache mir geht's gut. Und wo man muss Listen rausgeben, was könnte ich noch Sinnvolles tun, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie tun. Wo versinken im Egoismus und im Geiz, ist Jesus die Antwort. Und das werden wir mutig austragen. Und unsere Welt braucht neue Menschen, die den Mut haben, wie die fantastischen 4 hier. Wo sagen, wir sind so überzeugt von dem Jesus, dass er die Antwort ist. Und ich bin überzeugt, die 4 haben einen Haufen Ermutigung schon erlebt. Der Gelähmte die hat nicht mehr runterspringen können. Aber wir erleben das viel, wenn wir Leute zu Jesus führen, dass sie abspringen von der Barre. Sie haben das ausgehalten. Es braucht die Notwendigkeit von dieser Gemeinde in Thayingen, für das seid ihr hier, dass ihr von Jesus erzählt. Das ist euer Auftrag. Das ist mein Auftrag. Und ich komme dann nachher noch auf die Widerstände. Die Geschichte von dem Markus habe ich das erste Mal, in Markus 2 das erste Mal gehört, von den Männern und Frauen, die mich auf einer Barre zu Jesus gedreht haben. Wir haben Andachten gehabt, immer wieder in dieser Therapiestelle. Und da weiss ich noch gut, die Stelle, das vergesse ich nie mehr, wo sie darüber geredet haben. Und dann ist von den Männern und Frauen da rausgekommen, die Sehnsucht, alles zu geben und auch blöd dastehen in der Gesellschaft und ausgelacht zu werden, das war ihnen egal gewesen. Sie haben einfach gewusst, Jesus kann Drogensüchtigen helfen. Und der Herr schenke ich euch 50% von dem Glauben, den die Männer hatten. Weil die Frauen, die haben also wirklich einen mega Glauben gehabt, dass es ist wie die fantastische Vier hier. Wisst ihr, ich habe gemerkt, dass die Leute, die mich zum Glauben geführt haben, die mich gedreht haben auf einer Barre zu Jesus, denen bin ich x-mal von dieser Barre gesprungen. X-mal. Das ist einfach die Realität. Ich kann nicht glauben, dass er jetzt jemanden hier einladet und der kommt gerade. Das wird einfach Realität sein, dass er mal nicht kommt. Das heisst, die Leute, die mich zu Jesus gebracht haben, haben immer wieder sie die mit dieser Barre daher gesäckelt. Ekelhaft hartnäckig. Die waren überzeugt, dass Jesus die Antwort ist. Es ist nicht eine Überzeugung, wenn ich einmal eine Einladung gebe und eine Absage bekomme und dann nachher sage, vergiss es. Es ist keine Überzeugung. Die sind immer wieder gesäckelt. Und ich habe die immer wieder gesehen, wenn einer von uns Drogensüchtigen abgehauen ist auf die Gasse. Sind die mit dieser Barre losgesäckelt auf die Gasse. Auf der Platzspitz oder zu Bern im Kocherpark. Und haben probiert, den wieder aufzuladen. Und wieder zu Jesus zu bringen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und das kostet uns etwas. Das ist nicht, das hat auch dir etwas gekostet, da die vier. Eine ungeheure Überzeugung. Und ich glaube, die Überzeugung kommt nur über, wenn ihr wirklich geistlich lebt, wenn ihr die Bibel lest. Jetzt von der Evangelisation, fängt an, wie Weltmeister Bibel lesen. Fängt an, das Nähe von Gott zu suchen. Das ist sein Herz. Er will Verlorene retten. Er will nicht eine schöne Veranstaltung. Das ist doch nicht das Ziel von Jesus. Sind wir uns bewusst, dass die Menschen in der Umgebung, wo Jesus nicht kennt, verloren sind? Verloren, also die Bibel nennt das Wort verloren, eben alle, die nicht in Glauben sind, verloren. Kommen nicht in den Himmel, wenn Jesus wiederkommt. Sind wir uns das bewusst? Das ist die grosse Frage, wenn die Evangelisation da ist. Jetzt hat es da verschiedene Widerstände, und ich noch kurz darauf eingehe, in dem Markus 2. Das ist eine Geschichte von vielen Widerständen. Und wenn wir uns fragen, was ist der Hauptwiderstand in dieser Geschichte in Markus 2, ist es noch die gleiche damals wie heute. Und das ist erschreckend. Ja. Schöne daran, alle Menschen wollen Jesus hören. Alle, die haben gemerkt, Jesus hat Wort vom ewigen Leben. Und wenn du die Bibel liest, wirst du das merken. Jesus hat Wort vom ewigen Leben. Das spricht unsere Seele an. Das geht über alle Konfessionen hinweg. Da geht es nicht um Religion. Und das haben die Leute damals gemerkt. Darum sind sie geströmt in das Haus, wo Jesus gelehrt worden ist von ihm. Das können wir alle gut nachvollziehen. Aber was uns schockiert, ist ein bisschen das, dass genau die Leute schuld gewesen sind, dass die, wo Jesus nötig hatten, nicht hergekommen sind. Die Gläubigen, die Frommen, haben den Weg zu Jesus versperrt. Sie haben es schön gehabt bei Jesus. Sie haben es toll gehabt bei Jesus. Sie haben sich versammelt am Guten eigentlich und haben nicht gemerkt, dass sie einen Weg frei behalten für die, die Jesus noch nicht kennen. Das ist bis heute die ganz grosse Herausforderung von uns Gemeinden. Wir sind selber die, die den Weg versperren. Durch uns um uns selber drehen, um eben, wir haben ein wunderschönes Gebäude, ich gratuliere euch, das ist der Hammer, wirklich dahin alles, aber es kann euch den Weg versperren. Dass er selber so gut findet, dass der Weg zugemacht wird für die Leute, die es eigentlich brauchen. Das war damals der Fall gewesen. Man ist beschäftigt mit sich selber. Mit dem Religiösen. Mit dem Frommen. Mit den Haufen Sitzungen. Mit den Haufen, weiss ich was alles im Programm. Und merkt gar nicht, dass es eine Welt, die verloren geht. Wisst ihr, dass die Geschichte vom Rettungsboot kennt ihr vielleicht, dass es damals eine Rettungsgesellschaft gegeben hat. An einem See, und die haben da so eben ihr Rettungsbötchen und ihre Barre gehabt, und die haben die Leute gerettet, wo einmal so vor ihren Augen abgesoffen sind. Und dann hat einer von den Rettern auf einmal den Eindruck gehabt, ja, komm, wir können ja noch einen Grill aufstellen, dass wir dann unsere Würste selber könnten grillen. Wenn man da sowieso schon wartet, okay, dann haben sie das gemacht, hätten ihre Würste gegrillt, haben immer noch gerettet und so, und dann hat der eine gesagt, ja, wir könnten ja noch irgendwo, ja, für Gemeinschaft, oder? Wir können ja auch ein bisschen Gemeinschaft, dann noch ein bisschen einen Tisch und ein paar Stühle. Ja, das ist eine gute Idee, da haben sie das auch gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, wir könnten ja noch einen Kühlschrank tun. Ja, ist gut. Wer schaut für den Kühlschrank? Ja gut, ich bin zuständig für den Kühlschrank. Dann nachher haben sie gesagt, ja, aber weißt du, jetzt sind wir da so, jetzt bauen wir noch ein Hütchen rundum und so. Und dann haben sie das Hütli rundherum gebaut. Nachher hat es noch einen gebraucht, der für den Unterhalt vom Hütli zuständig ist. Und ich so, ja, wer ist jetzt der Kassier bei uns? Okay, haben wir noch einen Kassier. Und jetzt brauchen wir aber noch einen am Verein sein. Wir brauchen noch ein Vereinswesen. Und dann haben sie das auch noch gegründet, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, aber das Hütli ist jetzt klein, weil wir haben ja noch so viele Sitzungen und wir brauchen noch Sitzungsräume. Dann haben sie noch Sitzungsräume gebaut und alles Mögliche. Und er sagt, alles für einen guten Zweck. Und mit der Zeit ist das ein riesen Ding geworden neben dem See. Das Problem ist nachher einfach gewesen, die Leute sind einfach alle versoffen rundum. Und die haben gar keine Zeit mehr gehabt. Und die Geschichte hat mich unheimlich getroffen, weil ich gemerkt habe, hallo, ist das nicht irgendwo, hat das mit mir etwas zu tun? Ja, natürlich hat es mit mir etwas zu tun. Ist alles gut, die Würstli sind gut und die Sitzungsräume sind gut und der Kassier ist gut. Aber wenn es nicht fokussiert ist auf den Auftrag, den Jesus auf uns gegeben hat, zu retten, ist es für alles für nichts. Und das ist das Problem hier bei denen. Die haben einfach wirklich um sich selber gedreht. Und die fantastischen vier haben einen riesen Aufwand gebraucht, um den einen, die Gelähmte, noch zu Jesus zu bringen. Und manchmal ist es so, dass man muss die Hürden von den Frommen überwinden, dass man noch zu Jesus kommt. Das hat mich schockiert an diesem Text. Und das haltet mir den Spiegel vor. Ich halte nicht euch vor, auch vielleicht. Aber mir halte ihn vor. Weil ich selber einer bin, der dauernd mit dem Kuchen die ganze Zeit absorbiert bin, das Wesentliche völlig nicht mehr machen kann. Um Jesus geht es und um die Menschen, die verloren sind. Und darum bitte ich euch, bettet ganz fest für eure Nachbarn oder Freunde, die ihr einladen wollt. Jetzt seid ihr in der Endphase, jetzt jeden Tag für die Leute beten und sie vor Gott bringen und vor euer Herz und dann einmal eine Einladung platzieren. Es kann nichts Schlimmes passieren, außer dass sie sagen, nein. Das ist alles, was passieren kann. Und dann denken sie vielleicht noch ein bisschen komisch über euch. Aber das ist schon alles, was Leiden anbelangt. Das ist also noch nicht viel. Das ist ein Widerstand, den wir überwinden müssen. Und das ist ein grosser. Der zweite Widerstand, das bedeutet Arbeit. Wenn ich jetzt so eine Woche mache, bedeutet das sehr viel Arbeit. Also die müssen Dächer abdecken. Das werden die nicht müssen. Aber es wäre schon eine kreative Idee, Matthias. Es würde schon auffallen, zu Hause. Das wäre schon noch, müssen wir schon noch überlegen, ob wir das nicht doch noch machen sollten. Ein Dach abdecken irgendwo. Aber es bedeutet Arbeit, das heisst, in denen, nicht nur jetzt, aber jetzt haben wir so 4, 5 Tage, oder wie viel haben wir? 5 Abende oder 5 Tage. Das bedeutet Arbeit, es braucht euch alle. Da geben wir alles für das, dass Menschen zum Glauben finden. Das ist die erste Priorität von einer Gemeinde. Jetzt geben wir alles. Ich helfe überall mit, ich bete mit, ich tue mit, das ist Arbeit. Und das habt ihr auch gemacht. Es gibt, schaut, wir haben so viel, was wir sonst machen. Weiss ich was allem für Hobbys und Programme und Verpflichtungen. Aber es ist einfach mal eine Konzentration auf den Rettungsauftrag. Tut einfach gut. Alles streichen im Kalender, was nur möglich ist. Man kann nicht immer alles streichen, aber was immer präsent sein in diesen Abend, auch wenn man niemand mitbringt, wirklich brennen für das. Das bedeutet Arbeit, habe ich gemerkt. Das ist manchmal ein Widerstand für mich. Ihr habt so schön einen Flyer, da steht Lust auf Jesus, oder? Lust auf Jesus? Nein. Lust auf Leben. Gut, okay. Ich habe ja Lust auf Jesus. Aber ich kann sagen, habt Lust auf Evangelisation? Nicht wirklich, hä? Hat man Lust auf Evangelisation? Nein, hat man nicht. Man hat nicht Lust auf Evangelisation. Weil Evangelisation Arbeit ist, weil es unangenehm ist, weil es nicht so harmonisch vielleicht ist, weil vielleicht der Nachbar Nein sagt, weil wir auffallen im Dorf, dass wir jetzt doch komische sind, weil wir nur an Jesus glauben und nicht nur an Maria und ich weiss nicht was alles und nicht nur an den Buddha und alles, sondern wir sind wirklich komische. Es ist unangenehm, wir haben nicht wirklich Lust. Aber wir sind überzeugt, dass Jesus rettet. Es hat nichts mit dem Lustgedanken zu tun. Lustgedanken ist etwas, was die Welt produziert. Stimmt's für dich, die Evangelisation? Fühlst du dich wohl? Hä? Darf ich dir noch ein Käferli bringen? Ein Sandwich noch? Das ist Lust. Nein, Evangelisation ist für die vier, die diesen Typ haben müssen durch alle durchtragen und alle anderen haben gesagt, Hey, kannst du auch nicht ein anderes Mal bringen? Hey, du störst uns. Die haben müssen, die haben keine Lust gehabt. Die haben gesagt, hey, die haben gekämpft. Dann sind sie aufs Dach raufgestiegen. Ich meine, die sind einfach so aufs Dach raufgekommen und die anderen haben ihnen noch geholfen. Ja, gehen aufs Dach rauf. Was hat der Hausbesitzer gemacht? Und es war Widerstand, keine Lust. Aber eben, wenn wir nicht überzeugt sind, dass Jesus die Antwort ist auf das Leben, auf die Fragen von diesem Leben, dann werden wir das nicht überwinden. Dann werden wir den Lustfaktor suchen. Und das der gilt gerade nicht. Evangelisation braucht verschiedene Leute. Jetzt, wie heisst du wieder? Gerd. Ja. Komm, wir probieren das jetzt doch einmal. Gerd, würdest du doch einmal auf die Barre liegen? Es hat da Gurten. Komm, wir probieren mal, ob das geht. He? Es hat Wienerli gegeben, ist bei Wälzes übrigens. Ja, Wienerli mit gutem Salat, also im Teig. Ja, jetzt haben wir den Gerd endlich auf dieser Barre, gell? Er ist nicht gelähmt, er kann sich bewegen. Jetzt will ich den, ich tue dich jetzt angurten, gell, weisst ja nie, ob du davonläufst. Eben, man muss vielleicht die Leute auch mal ein bisschen anbinden, dass sie nicht davonlaufen. Wäre natürlich auch noch ein Bild, he? Das ist natürlich auch ein Trick, gell, wenn man sie da reinbringt. Rausgehen, auf die Barren binden und reintragen zum Beat Abri. Okay, ich werde jetzt den Gerd dort raus tun. Komm, Gerd, warte mal schnell. Ah, du Mensch, Meier, solltest du mal abnehmen vielleicht. wie bringe ich jetzt den Gerd hier runter? Mensch, Meier, dass ich immer allein alles machen muss als Christ. He? Jetzt bin ich Pastor, ich predige, ich mache alles. Jetzt muss ich noch die Leute allein. Wie bringe ich jetzt den da rüber? Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee, wie wir den da rüberbringen? Ah ja, super, hey, die fantastischen vier kommen mit. Hey, drei! Okay, probieren, bringen wir ihn. Oh. Ja. rechts, oder wo geht ihr durch? Da durch. Sonst kippt ihr noch. Das wär... Also, wenn ihr evangelisieren könnt, ihr es nie allein. Es braucht immer alle. Und nachher haben wir Muskelkater. Ja, bringen wir ihn raus dran. Ja. Vielleicht können noch Leute auf die Seite gehen. Das ist jetzt genau gleich wie dort. Die Leute stehen im Weg. Das ist genau das, was ich vorher predigt habe. Ja. Gut, wir wären eigentlich umgekehrt. Wir tragen es nicht raus, sondern rein. Gut, jetzt könnt ihr ihn wieder abmachen. Er kommt mir wieder. Also das ist so ein Bild, die fantastischen vier. Es braucht alle Gaben. Der eine ist ein Mega-Better. Der eine kann gut kochen, der andere macht Technik. Der andere gibt alles in Musik. Die einen tun Träume putzen, die anderen machen dieses und das. Es braucht alle. Ich bin ganz aus dem Atem, der Gerd. Versteht ihr, das ist das Schöne an dem. Da kommen alle Gaben zum Einsatz. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt er bei der Evangelisation. Wenn ihr die Bibel lesen, wird der Heilige Geist nicht wirken bei ich würde gerne jetzt spüren, dass ich mehr... Also, das lesen wir gar nicht im Neuen Testament. Er kommt immer mit voller Kraft, wenn ihr euch einsetzt, dass Menschen gerettet werden. Ich muss zuerst zum Atmen kommen. Eben, es kostet Kraft. Wir werden müde, wir werden erschöpft werden. Evangelisation ist nicht eine leichte Sache. Eben, ein Evangelist und ein Seelsorger verbringe ich ein Wochenende auf einer Jagdhütte. Der eine ist eben Evangelist und der andere Seelsorger. Sie haben einen schönen Abend verbracht am offenen Feuer, brätelt und so, am nächsten Morgen, wo der Seelsorger gemütlich aufsteht und die Treppe runtergeht, ist ein Zettel auf dem Tisch. Auf dem Zettel steht, bin jagen gegangen, Evangelist. Hat der Seelsorger gesagt, schade, jetzt hätten wir können so gemütlich da hocken und ein bisschen ein Gespräch, ein tiefes führen. Und wenn er so denkt, dass es schade wäre, dass es jetzt vorbei ist, das Gespräch, hört er ein riesiges Geschrei vorne, vor der Hütte. Er schaut zum Fenster bei der Tür raus und sieht, der Evangelist auf die Tür zu rasen, hinter dem Evangelist ein riesen Bär, oder? Und der Evangelist schreit, mach Tür auf, mach Tür auf! Und der Seelsorger hat die Tür aufgemacht, oder? Und der Evangelist säckelt auf die Tür zu, macht vor der Tür einen Schwenker nach rechts und sagt, ruft ihn am Seelsorger, nimm du den Bär, ich hol den Nächsten. Das passiert in Evangelisation. Die einen sind Evangelisten, die anderen sind Seelsorger, die anderen sind dieses und eins, und das kommt alles zusammen. Darum freue ich euch auf diese Tage. Da kommt so viel Vergabe zusammen, wenn wir alle sehen, wir wollen das für Jesus einsetzen, dass Menschen gerettet werden, dann braucht er all diese Gaben. Evangelisten und Seelsorger. Ich komme zum Ende, glaube ich. Das ist lang. He? Die Fantastischen Vier sind einen völlig neuen Weg gegangen. Es braucht neue Wege. Und habe ich keine Angst vor unorthodoxen Wegen. Sie stören vielleicht, aber sie fallen dafür auch auf. Und dann, ein wichtiger Punkt ist Resignation heute mal. Dass man sagt, ja, heutzutage kommen so wenig Menschen zum Glauben. Ja, es ist so, wir leben vielleicht nicht gerade in der Erweckungsphase von dieser europäischen Welt. Und der Wohlstand ist ein Punkt dafür, dass das so ist. Und trotzdem wollen wir nicht aufgeben. Ja? Wir wollen nicht aufgeben, wir entschlossen Jesus verkünden, weil Einzelne kommen immer zum Glauben. Und ich erzähle euch jetzt zum Schluss eine Geschichte von Daniel und Katrin, die wir jetzt erlebt haben. Das sind zwei, die sind irgendwann einmal im Gottesdienst einfach vor mir gehockt. Das Ehepaar, ein Bärli von 40, zwischen 40 und 50. Und als ich dann mit denen geredet bin, hat er mich gefragt, was ist jetzt das gewesen, ein Gottesdienst? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kommen die da her? Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, von wirklich, das hat mit Seien zu tun, entschlossen Seien. Sie sind beide aus x-fach geschiedenen und weiss ich was Verhältnis, also überhaupt nicht von einem gläubigen Hintergrund gewesen. Sie haben eine ganz schwierige Vergangenheit, haben sich dort gefunden als Bärli, haben dann eine Harley Davidson gekauft, eine grosse. Das war ihr Traum gewesen vom Leben. Und sie sind dann mit dieser Harley gefahren. Und sie haben als L drauf, hinten drauf gehabt, beide. Über Bässe sind gefahren und in einem Biker-Hotel übernachtet. Und dann sind ihnen eine Gruppe von Bikern aufgefallen, die Kreuze auf der Jacke hatten. Und ich habe die Kreuze nachher später mal gesehen, dass sie einfach nicht normale Kreuze waren, sondern richtig goldige, auffallige Kreuze. Und Katrin, die Frau, die ist, hat schon überall gesucht in ihrem Leben. Und sie ist dann einmal zu diesen Bikern gegangen und hat gefragt, wo sie daher fahren, die Gruppe. Und dann haben sie so geredet, dass sie über die nächsten Pässe würden fahren. Und dann hat Katrin gefragt, ja, ob sie sich Anfänger, ob sie mit dürfen fahren. Und dann haben die gesagt, natürlich dürfen die mit uns fahren. Und dann sind die mit diesen Bikern abgefahren. Aber vor dem Abfahren haben die Biker einen Kreis gebildet und haben miteinander gebetet. Und nachher hat die schon gedacht, wo bin ich jetzt gelandet, oder? Und dann sind sie mit denen über die Pässe gefahren. Und am Schluss haben die Bikerinnen eine Bibel in die Hand gedrückt. Sie sind Christen. Und haben in einer Bikerbibel, gibt's ja alles heute, eine Bikerbibel in die Hand gedrückt. Und dann sind die wieder weitergefahren. Und dann sind die beiden dort gestanden mit dieser Bibel und gesagt, was ist jetzt los? Das ist Seien, mutig Seien. Und dann sind die heimgefahren, hat die Bibel aufs Nachttischli gelegt, oder unter das Nachttischli sogar, und nie mehr angeschaut. Und dann hat die Katrin eine Depression wieder bekommen, wieder einmal, und hat gesagt, jetzt wollte ich das nicht mehr so runterfallen. Sie hat eine schwere Lebensgeschichte. Und hat zu dieser Bibel gegriffen. Und hat angefangen zu lesen. Und hat gemerkt, Gott liebt sie so, wie sie ist. Und hat das einfach gespürt, oder? Der Jesus, das hat die gespürt. Und ich glaube, die ist schon während dem Bibellesen zum Glauben gekommen. Und ihre Freund, Daniel, hat das gemerkt, was jetzt mit seiner Frau da oder mit seiner Freundin abgeht, was das komisch ist, was da läuft irgendwo. Und dann hat sie dem Biker, das ist ein Biker-Pastor, nennt er sich, hat sie dann geschrieben. Und dann hat er gesagt, ja, gehen wir mal in eine Gemeinde. Und dann hat er kommt von Murten, hat sie ihn gefragt, ja, kennst du eine Gemeinde in Murten? Und dann sagt sie, Ja, ich kenne ihn, er sagt, er kenne die Gemeinde Effige Murten. Dort kenne ich Leute, der hat in einem Eisenwarengeschäft gearbeitet, der. Und er hat immer von uns, sind immer Leute, die dort das Zeug kaufen. Und die haben einen mächtigen Eindruck gemacht. Weil die ehrlich gewesen sind und aufrichtig. Aber er hat sich nie getraut, in die Effige. Und darum sind sie dann morgen in diesem Gottesdienst da vorne gehockt. Und dann hat er sich bekehrt, zwei Monate später. Und sie ist schon gläubig gewesen und er ist dann im Büro bei mir zum Glauben gekommen und die haben sich jetzt taufen lassen im Sommer und im Oktober haben sie geheiratet. Und das ist nur das Produkt gewesen, also nur von den Menschen, die gesagt haben. Darum höre ich bitte nicht auf. Jetzt, auch wenn jetzt das, was ihr jetzt da erlebt, muss nicht in Zahlen gewaltig sein. Hört auf so denken. Wir müssen jetzt gerade Hunderte zum Glauben finden, dann sind wir zufrieden. Nein, wir sind in Europa, bin ich fest überzeugt, wir müssen säen. Wir müssen säen. Und diese Tage sind auch säen. Ich wünsche euch die Entschlossenheit von diesen vier. Ich wünsche euch den Mut von diesen vier. Ich wünsche euch das Ausblenden von dem, was sagen die Leute. Ich wünsche euch die Überzeugung, dass Jesus die Antwort ist auf unsere Fragen. Und darum bringen wir die Leute daher. Lasst mich noch beten. Für euch und auch für mich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz, mein Herz berührt hast, mein Leben verändert hast. Und immer wieder, wenn ich zu dir komme, dann spüre ich und erlebe ich das, was du Gott bist. Dass du mehr bist als ich, dass du die Wahrheit bist und das Leben. Und dass du so der Weg bist in die Ewigkeit, ins Gerettetsein. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und lass Teilinger das ganz fest erleben, dass die Tage jetzt von Lust auf Leben, von dieser Evangelisation, dass das sehr viel in ihnen auslöst. An geistlichem Wachstum, an Begeisterung für dich. Aber ich möchte ja bitten, dass Menschen gerettet werden. Dass sie wirklich zum Glauben kommen. Das können wir nicht machen, Jesus. Und darum kommen wir jetzt auch zu dir und bitten dich von ganzem Herzen. Weck du uns auf. Weck du die Region auf, dass Menschen sich rufen lassen. Jesus, das ist wirklich unsere Bitte und unser grosses Anliegen. Herr, du hast den Gelähmten nicht nur geheilt, sondern du hast ihn gerettet. Und du hast ihn zuerst gerettet. Und nachher ist er geheilt worden. Lass uns solche fantastischen Vier sein, wo alles gäbe, dass Menschen zum Glauben finden. Amen.